und lebe seit 8 Jahren hier in Deutschland. Ich bin Erzieherin in einem Kindergarten und ich wohne in Aachen. Eine wunderschöne Stadt, Aachen, dürften die meisten kennen. Aachen. Ich heiße Dieter Gabora, komme von der Universität Kassel und bin als Soziologe seit vielen Jahren mit brasilianischen Themen befasst.
Ich komme aus Stuttgart.
Was ist die Verbindung nach Brasilien?
Nein, also ich habe jahrelang bei Brot für die Welt gearbeitet, habe da aber also vor allem für Mexiko, Mittelamerika und Kuba gearbeitet. Und irgendwie, jetzt bin ich seit 3 Jahren, durch diese Fusion hatte ich die Möglichkeit, in Altersteilzeit zu gehen, vorzeitig. Und ja, irgendwie interessiere ich mich jetzt sehr für Brasilien, lerne auch Portugiesisch und ich bin zwar noch nie in Brasilien gewesen, wahrscheinlich die Einzige hier im Ganzen. Oh, aber irgendwann ist mein Traum, da auch mal hinzufahren.
Ja, seja bem-vinda.
Ja, und vor allem, also dadurch, dass ich eben viel Mexiko-indigene Völker gearbeitet habe, ist das für mich jetzt auch ein sehr interessantes Thema, gerade das mit den Territorien und so.
Ela é meio mexicana.
Noch so eine Halbmexikanerin, ne? Die sich gut auskennt. Wunderbar. Volker, todo mundo conhece o Volker.
Ethnologe und arbeite seit vielen Jahren mit den kirchlichen Werken, vor allen Dingen Miserio und Brot für die Welt, aber auch einigen anderen, zu Fragen der Zusammenarbeit mit indigenen Völkern, vor allen Dingen im Tiefland Südamerika, aber auch ein bisschen Zentralamerika. Und ein Schwerpunkt, ein thematischer Schwerpunkt ist momentan die Begleitung der Guaranis in Mato Grosso do Sul.
Dankeschön.
Hallo, ich bin Agnes. Ich komme aus Köln. Ich bin Regionalwissenschaftlerin für Lateinamerika. Ich arbeite im Moment fachfremd im pädagogischen Bereich, wobei da gibt es auch viele interkulturelle Aspekte, von denen her ist es vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Und ich arbeite im Moment bei Menschenrechte Brasilien vom Allerweltshaus in Köln mit.
Genau. Hallo, ich bin Naila Himbert. Ich arbeite auch im Projekt Menschenrechte Brasilien vom Allerweltshaus in Köln seit längerer Zeit. 2015 im Oktober haben wir jetzt angefangen mit dem Projekt Schwerpunkt Recht auf Stadt, Stadtentwicklung und soziale Teilhabe im Olympialand Brasilien. Und in diesem Rahmen sind unter anderem auch diese Bilder entstanden. Die wurden uns, die ihr hier zu eurer Rechten an eurem Rücken seht. Wir hatten eine Ausstellung jetzt im Oktober in Köln im Bunker, tatsächlich in einem alten Bunker in Köln, kuratiert von zwei Künstlern aus Brasilien, Gili Rojas und Isomir Nascimento, ursprünglich aus São Paulo. Die hatten brasilianische Künstlerinnen und Künstler angefragt, für diese Ausstellung uns Bilder zu schicken. Und das ist eine kleine Auswahl davon zum Thema Putsch in Brasilien. Den Erklärungstext, da hängen auch noch mal draußen bei den Infomaterialien, wenn ihr da noch mal drauf schauen möchtet. Genau, soweit.
Und wie war dein Name? Den haben wir nicht verstanden.
Leila Himbert war mein Name.
Leila, danke, Leila.
Hallo, ich bin Miriam Ullmeier. Und ja, in Brasilien war ich zweimal privat, mal ein paar Monate und ja, habe einen starken Bezug und bin deswegen auch hier jetzt heute. Ich habe mich viel mit ja, indigenen Gemeinden beschäftigt in Brasilien, Mexiko und Kolumbien. Und deswegen bin ich auch hier gerade in diesem Forum. Das interessiert mich sehr. Fachlich komme ich aus dem Bereich Migration und Entwicklung, also ja, Migrationsforschung und indigene Bildung. Bin, ja. Was soll man alles sagen?
Ach so. Ich bin Phyllis Busler, ich habe einige Bezüge zu Brasilien. Ich habe unter anderem auch in Köln Regionalwissenschaften Lateinamerika studiert, immer mit Brasilien Bezug. Genau, und jetzt bin ich an der Uni hängen geblieben, promoviere oder versuche zu promovieren zum Thema der transnationalen Mobilisierung von sozialen Bewegungen im Kontext von dem Pro-Savanna-Projekt, was ja auch schon erwähnt wurde. Das ist ja ein trilaterales Projekt, was mit der Regierung von Japan und von Brasilien in Mosambik implementiert werden soll, nach dem Vorbild der Agroindustrialisierung im Cerrado, was in Brasilien passiert ist. Genau, und bisher sind die sozialen Bewegungen sehr erfolgreich, indem sie sich halt vernetzen. Und genau, darum soll es gehen. Und
ja. Das ist Phyllis.
Phyllis Busler, genau.
Dankeschön, Phyllis. Irischer Name? Irische Wurzeln? Nein. Ach so, ist das griechisch? Der Name ist griechisch. Okay, echt? Es gibt viele Phyllis in Irland. Bitte.
Also mein Name ist Indy Föhler. Ich promoviere an der Uni Kassel zu traditionellen Völkern und Gemeinschaften und leite die Kampagne Lernen von Amazonien. So ist mein Bezug.
Super, danke.
Mein Name ist Susanne Sande. Ich habe in Jena Romanistik studiert, für Portugiesisch im Hauptfach und Spanisch im Nebenfach und auch immer mit Brasilienbezug. Habe öfter in Brasilien gearbeitet und auch im Bereich der Indigenen und deshalb interessiert mich das sehr und deshalb bin ich hier.
Seja bem-vinda. E ela vai nos conduzir hoje à noite com...
Heute Abend ist die Kollegin auch zuständig für die Party.
Herr Württele, ich organisiere in Berlin öffentliche Veranstaltungen zu lateinamerikanischen Themen zurzeit. Bin auch im DED-Freundeskreis, war auch in der Initiative Klimagerechtigkeit jetzt. Da gibt es auch noch eine Ausstellung dazu. Geht um Klimawandel und Amazonien. War früher beim Deutschen Entwicklungsdienst und bei Invent überwiegend in der Vorbereitung tätig, aber auch viele Jahre in Brasilien als damals DED-Beauftragter. Und der erste Kontakt mit Lula war 1976 und dann 78 eben Dissertation über Gewerkschaften. Also schon etwas lange dabei. Okay.
Wir machen gerade die Vorstellungsrunde.
Vielen Dank. Franziska Tröger, ich arbeite für das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung als Länderreferentin für Brasilien und ja.
Herzlich willkommen.
Bin auch mit einer Brasilianerin verheiratet und von daher habe ich auch so persönliche Beziehungen mit dem Land.
Dankeschön.
Ja, hallo, mein Name ist Martin Kessler. Ich bin freier Fernsehjournalist und Filmemacher und ich hatte das vorhin schon mal gesagt, wir haben seit 2009 diesen Konflikt um den Mekka-Staudamm Belo Monte begleitet und haben jetzt diesen aktuellen letzten Film herausgebracht, Countdown am Xingu 5. Ich kann euch auch eine Karte geben vielleicht, da kann man auch ein bisschen sich im Internet informieren und mache schon lange Filme in Brasilien.
Danke, Martin.
Mein Name ist...
uma pessoa lá atrás também, não esquecendo dela. Da. Pode falar. Bitte, Silke.
Mein Name ist Sini Bodemer. Hauptamtlich bin ich Koordinatorin der Kampagne Bergwerk Peru, Reichtum geht, Armut bleibt. Ehrenamtlich bin ich seit vielen Jahren Mitglied bei FIAN. FIAN Deutschland, also schon circa 10 Jahre, bin internationale Delegierte von FIAN Deutschland und in der Berliner Lokalgruppe aktiv, in der wir auch den Fall der Guarani Kaiowa schon seit Jahren begleiten. Mein Bezug zu Brasilien ist auch schon älter, also als ich zu FIAN kam, arbeitete FIAN gerade zu einem Fall in Pernambuco, wo es eine Landbesetzung gab, die juristisch durchgesetzt werden sollte, die von FIAN international, FIAN Brasilien damals begleitet wurde. Ich war dann damals in Brasilien, in Pernambuco, als dann der Fall entschieden war. Die Familien dort hatten dann auch Erfolg und haben ihr Land sich erstritten, aber natürlich mit den Folgeproblemen, dass eben der Landtitel allein nicht ausreicht, wenn es kein Segimento, also keine Investitionen in Infrastruktur etc. gibt. Es war eine sehr gute Erfahrung. Außerdem habe ich mit Indigenen in Ecuador gearbeitet, in der ecuadorianischen Amazonasregion.
Dankeschön. Ainda estamos numa...
Wir machen eine kurze Vorstellungsrunde, da noch nicht alle da waren. Fabienne heiße ich, bin Brasilianerin aus São Paulo. Seit 20 Jahren arbeite ich im Bereich Soziales und Menschenrechte in Brasilien, seit 2 Jahren nunmehr in Zürich.
Brasilien, Länderexpertin für Brasilien ist auf Portugiesisch, weiß ich nicht, was ist das.
Also ich bin zuständig für Brasilien als Länderreferentin bei Amnesty International Schweiz. Unsere nächste Kampagne, die wir jetzt für 2017 geplant haben, da wird es um die Kaiowa, Guarani Kaiowa gehen. Geben wir das Mikrofon weiter. So.
10 Jahre in Brasilien für den DED gearbeitet, erst in Bundesstadt Rio de Janeiro, dann im Nordosten, Recife und auch ein bisschen Amazonasgebiet. Das ist jetzt nicht mein Schwerpunktbereich, aber da ich auch noch in Peru lange war, kenne ich auch so die Grenzregion und weiß, dass es ein wirtschaftlich sehr umstrittenes Gebiet ist und die Konflikte permanent sind und auch wachsen.
Damit Simon, der übrigens unser Protokoll macht. Also vielen Dank an Simon. Uma salva de palmas.
Danke. Genau, das muss ich machen, weil ich in der Cobra-Geschäftsstelle ein Praktikum mache und ich habe hier geholfen, den runden Tisch vorzubereiten. Genau, und ich studiere eigentlich Sozialwissenschaften in Düsseldorf und habe letztes Jahr mein Auslandssemester gemacht in Belo Horizonte.
Genau. Dankeschön, Simon. Nur kurze Vorstellung, ganz kurz, nur dass man irgendwie weiß, wo man euch anhört.
Also gestern habe ich mich ja auch schon kurz vorgestellt. Genau. Ich heiße Elia. Okay. Und komme aus Stuttgart, habe auch einen Hintergrund aus Italien. Mein Vater kommt aus Italien. Mein Bezug zu Brasilien habe ich auch schon gesagt. Ich bin mit einer Brasilianerin verheiratet aus Tocantins. Und ich würde gerne vielleicht im nächsten Jahr auf jeden Fall in naher Zukunft mal wieder auch ein bisschen länger nach Brasilien gehen und freue mich hier zu sein und viele Leute kennenzulernen.
Dankeschön.
Meu nome é Nilza Nascimento.
Nilza Nascimento, komme selbst aus dem Amazonasgebiet, aus Belém do Pará. Seit 15 Jahren lebe ich in Deutschland. Die Zeit vergeht wie im Flug, wenn man im Ausland lebt. Ich wohne im Norden Hessens, da bin ich zunächst gewesen, jetzt lebe ich in Frankfurt. In Brasilien viel in den sozialen Bewegungen mitgewirkt. Menschenrechte, habe auch die Gründung der Arbeiterpartei mitbegleitet. Frauenorganisation, solidarische Ökonomie, solidarisches Wirtschaften im Nordhessen. Heute arbeite ich in Frankfurt bei Imbradiva, in der Initiative brasilianischer Frauen mit, die sich der Integration brasilianischer Frauen in Deutschland gewidmet hat. Mein Großvater war Indigener von den Stembe Indigenen. Das ist also ein Thema, was mich immer wieder bewegt und mitnimmt. Deswegen bin ich in diesem Forum gelandet. Für mich eine wichtige, eine gute Gelegenheit, obwohl ich in Deutschland lebe, zu hören, was in Brasilien geschieht. Es gibt viele Brasilianer in Frankfurt, die immer wieder auch über die Rückschritte nachdenken, die Brasilien drohen, über die wir jetzt hier sprechen. Das heißt, deswegen versuche ich, möglichst viel Informationen mitzunehmen, mich zu engagieren. Der runde Tisch für mich ist ein wichtiges Ereignis im Laufe des Jahres.
Ich habe in Brasilien 27 Jahre gewohnt und dann seit 4 Jahren hier in Deutschland. Wegen Studium erstmal und dann jetzt für 4 Jahren arbeite ich seit knapp 2 Jahren. Und ich bin Jurist und Menschenrechtsanwalt hier. Und jetzt auch für den Fall Guarani und Kaiowa bei 4 Jahren arbeite vor allem.
Gut. Vielen Dank. Noch kurze Vorstellung der anderen Personen, aber vielleicht nicht gerade so lang, weil jetzt alle wieder da sind. Dankeschön.
Kurt Herrera. Ich arbeite beim Evangelisch-Lutherischen Missionswerk in Niedersachsen als Referent für Lateinamerika. Unser Partner in Brasilien ist die Evangelische Kirche Lutherischen Bekenntnisses und deren indigenen Missionsrat Comin. Das ist sowas wie die kleine Schwester vom SIMI.
Johannes Geraldin aus Tauberbischofsheim. Ich war 40 Jahre lang Religionslehrer am Gymnasium und habe auch das Thema soziale Gerechtigkeit unterrichtet. Und in diesem Rahmen habe ich mehrere Reisen mit Schülern nach Brasilien gemacht und ich habe dort den Pater Alido kennengelernt, der mit den Indigenen in Mato Grosso do Sul arbeitet und habe sehr viele Schülerinnen und Schüler als Praktikanten rübergeschickt. Und das hat sich jetzt ausgeweitet. Die Melanie gehört jetzt inzwischen auch zu unserem Kreis. Und wir sind sehr besorgt darum, dass das Projekt, das Pater Alido angefangen hat, mit den Indigenen in Brasilien, in Mato Grosso do Sul, an der Grenze zu Paraguay, dass das weitergeht.
Ich bin Justine Taranow, ich arbeite bei der Missionszentrale der Franziskaner hier in Bonn und da bin ich zuständig für soziale Projekte in Brasilien und Mexiko und wir unterstützen auch einige Projekte mit den Indigenen in Brasilien und auch unter anderem das Projekt von Fayali in Guatemala.
Ich bin Elisabeth Freitag, ich war Projektreferentin bei Adveniat, 24 Jahre für Brasilien, habe viele Regionen dort bereist und mein Schwerpunkt war Amazonien und ich war genau in der Zeit, wo die schweren Konflikte waren in den 80er, 90er Jahren, oft in Roraima und im Amazonasgebiet und konnte mal Katrimani besuchen.
Mein Name ist Norbert, ich komme auch aus Essen wie die Elisabeth und auch von der Geschäftsstelle Adveniat, wo ich als Brasilienreferent arbeite. Ich bin sehr froh, dass Adveniat seit 2 Jahren Mitträger des Rundentisches hier in Rundentisches Brasilien ist und ja, ich bin froh, hier sein zu können. Ich wünsche uns eine gute Tagung hier. Mit einer ganz besonderen Freude verbindet mich die Gegenwart vom Armindo, von Don Roque, von Sarah und vom Wagner, mit dem wir qua Adveniat und Projekte eng miteinander verbunden sind.
Ich bin Harald Stuntebeck, Pastoralreferent aus Frankfurt. Mich verbindet vor allem der Nordosten, ich habe besonders eine Verbindung zum Nordosten, habe meine Dissertation zum Thema Canudos geschrieben und selbst sonst besonders nach Fortaleza verbunden. Meine Frau, die kommt auch dort her und eben auch dort zum MST und der CPT.
Karl Braungart aus Winnenden, evangelischer Pfarrer. Bin Mitglied im Lateinamerika-Arbeitskreis der Landeskirche. Meine Frau kommt aus Santarém. Wir machen auch portugiesischsprachige Gottesdienste in Stuttgart und Promotion über die Neopfingstler, aber in Mittelamerika, aber nicht so viel anders in Brasilien.
Mein Name ist Hans-Willi Döpp. Seit 1987 bin ich ehrenamtlich zu Brasilien aktiv. Damals schon zu einer Guarani-Kajewa, jetzt auch wieder aktuell. Ich plane also für Ende Januar mit mehreren hundert Schülern Schulkino-Projekttage zusammen mit dem Film Agrokalypse und bin in Brasilien bei verschiedenen indigenen Völkern gewesen, bei den Makuxi, den Mapixana und den Ticuna und war auch im Mato Grosso do Sul bei Simi und den Kaziken von Goranicaiva 1996 und das greife ich jetzt aktuell wieder auf.
Meu nome é Deise Ribeiro, sou brasileira.
Deise Ribeiro, ich bin Menschenrechtsanwältin und mache momentan ein Praktikum bei FIAN Deutschland, wo wir, wie gesagt, hauptsächlich die Guarani Kaiowá in Mato Grosso do Sul unterstützen. Hier sind noch. Ich heiße Camille, bin Brasilianerin aus Rio de Janeiro. Teil aus meiner Familie stammt aus Minas, ein anderer aus Bahia. Also, ich bin Journalistin und habe zahlreiche Reisen durch Brasilien unternommen. Brasilien ist ein immenses Land. Ich lebe seit einem Jahr in Deutschland und arbeite an der Freien Universität Berlin zu Diskursen der Medien bei Umweltkonflikten. Sehr viel mit der Kriminalisierung auch der traditionellen Völker der Nichtregierungsorganisationen zu tun. Ich arbeite mit einigen sozialen Bewegungen in Brasilien zusammen, vor allem Intervozes, ein Kollektiv zur Demokratisierung der Medienlandschaft. In Berlin sind wir dabei, ein Komitee Berlin gegen den Staatsstreich in Brasilien zu gründen und arbeiten doch direkt zu dieser Frage. Doris, ich bin mit Thomas Vater ja verheiratet und ich bin nun meist mit ihm unterwegs und versuche hier dann auch neueste Neuigkeiten aus Brasilien zu erfahren. Die anderen haben sich, glaube ich, alle vorgestellt. Gut, dann können wir weitermachen heute Nachmittag. Wir haben viele Themen heute Morgen angerissen oder nur anreißen können. Das Leben der indigenen Tocantins. Einige Daten und Zahlen habe ich aufgeschrieben, die Wagner uns vorgetragen hat. 11 Dörfer ohne Wasser, dann natürlich das Agrobusiness, die Frauen bei den indigenen Völkern, auch die Genderfragen sind weniger Genderfragen als Fragen, die sich um das Land, um Mutterland und Vaterfluss drehen. Wir haben über verschiedene Programme, PNGAT und ähnliches gesprochen, Raposa do Sol, indigene Organisationen und ihre Unterstützer, den kulturellen Wandel, die Bedrohung der kulturellen Identität und die Vorurteile. Indigene Völker, so hat Armindo uns mitgeteilt, sind zusammengestellt aus Land, Natur. Wir sind die wahren Wesen der Erde. Wir sind die wahren Wesen des Waldes. Vielleicht können wir das alles kurz wiederholen, damit wir uns das auch einprägen. Wir sind die wahren Wesen der Wald, die Lebewesen der Welt. Das ist doch eine tolle Definition dafür, was Indigene sind. 5,5 Fragen sind noch offen geblieben. Eine halbe haben wir, glaube ich, schon beantwortet heute Vormittag. Zum Beispiel die Frage nach der Hoffnung der Jugendlichen. Also was wollen die Jugendlichen? Wo sehen sie Zeichen der Hoffnung? Wie soll das weitergehen? Welche Perspektiven hat die Jugend der indigenen Völker? Wie verhalten sich die Jugendlichen zu ihren Vorfahren und zu den Erwachsenen? Die Regierung, Thema, was ist bis heute passiert? Gab es bereits Treffen, Diskussionen, Debatten mit den Regierungsvertretern? Danach hatte Franziska Tröger gefragt. Wir nehmen noch einige Themen auf, wie Martin, der fragte ja, wie es jetzt in Belo Monte aussieht. Auch dort ist ja einiges geschehen. Die Unterstützer vor Ort sind etwas geschwächt. Also welche Perspektiven gibt es nun angesichts dieser Lage? Dann gibt es hier noch ein weiteres Thema. Noch ist nicht klar geworden. Na, also die Vorstellung ist, also wenn jetzt heute ein Zauberer käme und dir sagen würde, das Leben und das Land ist sicher, du musst keine Bedrohung, hast keine Bedrohung mehr zu befürchten, was würdest du dann tun? Dann die Frage der Weltsozialforen. In Belém gab es ja 2009 ein Weltsozialforum mit mehr als 3000 indigenen Vertretern. Haben sich die irgendwie zusammengeschlossen? Gibt es da ein Follow-up? Ist das irgendwie weitergegangen? Ich weiß nicht, wer antworten möchte. Ihr habt das Wort hier vorne am Tisch. Vielleicht mit den Jugendlichen. Fangen wir mit den Jugendlichen und ihrem Verhältnis zu den früheren Generationen an. Spätere Fragen, weitere Fragen jederzeit später.
Eu falei que ia cantar, né?
Ich hatte ja schon angekündigt, dass ich singen würde. Also werde ich zunächst singen und dann antworte ich. Ich erkläre, was ich singen werde. Es handelt sich um eine Musik, die vom Kuputi handelt. Das ist ein Krieger, der im Wald lebt. Und er ist sehr schnellläufig. Niemand kann ihn einfangen. Ich weiß nicht, hier gibt es das nicht, und zwar ein sehr großer Affe namens Gorilla. Wenn es ein Fest gibt, dann malen die Männer sich an. Und nur in der Mitte der Brust bleibt die Haut frei, die wird mit Urukung angemalt und der Rest ist schwarz. Also ganz schwarz. Und die Musik handelt davon. Ja, das ist die Musik, das Lied von Kuputi. Man kann das immer wieder holen. Und dann gibt es natürlich noch andere Lieder, die das Ganze ausdehnen. Aber wir haben natürlich nicht die Zeit dazu. Aber so konntet ihr wenigstens hören, wie ein solches Lied klingt. Ich werde also ein wenig erzählen. Ich weiß nicht, ob ich die Frage umfassend beantworten kann. Aber ein wenig versuche ich zu antworten auf die Frage, die gestellt wurden. Die Jugend, die Jungen, welche Hoffnungen haben sie? Ich sehe aus meinem Blickwinkel, was da passiert mit meinem Volk und auch im Staat Tocantins. Die Jugendlichen heute wollen vor allem eine weiterführende Schule besuchen und studieren. Sagen wir mal, 40% davon wollen studieren. Das Gute dabei ist, dass diese jungen Leute auch wieder zurückkehren möchten in ihre Dörfer und mit ihrem Volk zusammenarbeiten wollen. Viele davon sind Lehrer geworden im Dorf. Wir haben auch junge Menschen, die Anwälte sind. Wir haben Ärzte in unserem Bundesstaat. Und das ist das Gute dabei, dass sie zurückkehren. Bei meinem Volk ist es so, dass wir ganz wenig Studenten haben. 4, 5 vielleicht. Und da schließen wir sozusagen ein Abkommen, eine Vereinbarung, dass derjenige oder diejenige studieren wird und dann wieder zurückkehrt. Das ist eine Verpflichtung. Ich selbst habe sie unterzeichnet, muss nur noch 4 Fächer belegen und abschließen. Aber ich bin bereits dabei, meiner Gemeinde zu helfen. Ich bin Vorsitzender des Gemeinderates, sage ich jetzt mal. Djongkati heißt in unserer Sprache großer Wald. Diese Ausschreibung, die es gibt von der DGM, die haben wir gewonnen. Unsere Arbeit besteht aus Aufsicht, aus Schutz für das Territorium. Unsere Leute merken, dass wir es aber alleine nicht mehr schaffen. Auf unsere Art und Weise würden wir es schaffen, aber da das Gesetz bestimmte Parameter setzt, schaffen wir es nicht. Und wenn sie merken, dass die Indigenen etwas falsch machen, dann gibt es Stunk, dann wollen sie alles wieder an sich reißen. Dann sagen eben die staatlichen Organe, ja, das geht hier so nicht, so kann man das nicht machen. Und von daher müssen die jungen Leute verstehen, wie diese Arbeit ihnen abverlangt wird. Es gibt die entsprechenden Ausbildungen mit der IBAMA und der FUNAI, damit sie es verstehen können. Bei den Älteren ist das nicht der Fall. Also die sind in der Lage, besser zu überlegen, die verfügen über Lebenserfahrung. Aber die Älteren lassen uns Junge voranschreiten. Früher war das nicht so, da waren es nur die Älteren und die Häuptlinge. Heute nicht. Heute sind es bereits die Jungen, die ihr Volk vertreten. Und die eben Dinge erlernen, die dazu dienen, das Leben aller zu verbessern. Dennoch, die Jungen brauchen den Rat der Älteren. Wir machen das sehr oft bei uns. Wir reden miteinander und zuerst reden immer die Älteren. Danach gewähren Sie den Jüngeren bereits die Gelegenheit, die bereits verheiratet sind, mit der Frau zusammen da sind. Nicht alle singen dieses Lied, das ich gesungen habe, und nicht alle sind redegewandt. Und von daher suchen die Älteren die entsprechenden Leute aus, die gut reden können oder singen können. Denn das werden die sein, die ihr Volk in Zukunft repräsentieren werden. Die Jungen respektieren die Älteren sehr, den Großvater, den Vater, den Onkel. Und da muss man wirklich auch sehr respektvoll umgehen. Man darf die Stimme nicht erheben gegenüber den Älteren. Wenn aber nun ein Jugendlicher sich betrinkt, dann wird es schwierig. Wir Indigene verfallen sehr leicht dem Alkohol. Aber ja, so im tagtäglichen Umgang haben die Jugendlichen großen Respekt vor den Älteren. Auch wenn ich nicht einverstanden bin mit meinem Altvorderen, ich werde mich fügen, ich werde gehorchen. Was erhoffen wir uns für die Zukunft? Wir erwarten, dass unsere Generation weiterhin leben kann auf unserem Land, auf unserem Territorium, so wie unsere Familienangehörigen, unsere Altvorderen. Wir erwarten, dass auch uns dies gelingt, dass wir weitermachen können. Wir wollen unser Dorf weiterhin haben, unsere Territorien, wir wollen unsere Kultur pflegen, unsere Feste machen, wir wollen jagen und fischen auf unserem Territorium. Auch wenn wir Schule haben, gesundheitliche Versorgung. Aber im Bundesstaat Tocantins haben alle heute Zugang zu Schule und Gesundheit. Es gibt bereits Bolsa Familia, die Älteren sind bereits im Ruhestand. Es gibt Verträge im öffentlichen Dienst und so. Also all das ist angekommen. Aber wir haben auch noch unsere Kultur weiterhin. Hier sitzen verschiedene Leute im Saal, die das wissen, die schon die Möglichkeit hatten, die Völker im Staat Tocantins kennenzulernen und wissen, wie sie leben. Mein Volk war eines der Völker, das sein Land verloren hat an Fazendeiros. Die Bierfabrik Brahma hat mein Volk verdrängt an den Rand einer Stadt namens Dore. Dort haben wir 10 Jahre lang gelebt. Einige waren auf Ilha do Bananal, ein anderes Volk. Aber wir haben nie aufgegeben. Unser Volk hat nie aufgegeben. Wir wollten nie ihren Traum verleugnen und weiterhin kämpfen für ihr Territorium, das sie als ihres ansehen. Wir haben es geschafft, dass von 31 Hektar, das ist nicht sehr viel, 7 bereits demarkiert wurden. Ich entschuldige mich, 31.000, natürlich nicht 31 Hektar, sondern 31.000, 7.000 davon sind demarkiert. Ich sehe es also so, dass unsere Hoffnungen, unsere Erwartungen für die Zukunft die sind, dass wir innerhalb unseres Territoriums weiterhin leben können und tätig sein werden. Noch ein Punkt und dann lasse ich den anderen das Wort über die Funai. Wie sehen wir die Funai? Die Funai war früher für unsere Altvorderen, Vater und Mutter zugleich. Denn der Indigene war oder wurde als Kind betrachtet, auch wenn er ein erwachsener Mann war. Wenn er in die Stadt fahren wollte, dann musste das gewährt werden. Er brauchte eine Erlaubnis. Von daher haben die Älteren unter uns großen Respekt vor dieser Funai, vor diesem Organ. Wenn jemand von der Funai kam und sagte, das muss so oder so gemacht werden, dann wurde es akzeptiert. Wir respektieren die Funai ebenfalls heutzutage. Wir wissen, dass wir vieles erreicht haben über diese Organisation. Wir wissen, dass auch sehr viele Fehler begangen wurden von den Mitarbeitern der Funai. Aber wir erkennen die Arbeit der Organisation an und wollen nun, da sie stark geschwächt ist, selber versuchen, die Dinge in unsere Hand zu nehmen und viel für die Kinder und Jugendlichen zu tun. Einige Politiker sind der Auffassung, dass wenn sie mit der Funai Schluss machen, dass sie auch uns liquidieren. Aber das ist nicht der Fall. Wenn die Funai aufhört zu existieren, gilt das nicht für uns. Und es wird immer Leute geben, die zurückkehren in das Dorf, auch Politiker. Wir erkennen auch die Arbeit derjenigen an, die für uns sind, wie der Simi zum Beispiel, der eine andere Arbeit macht als die Funai, aber eine gute Arbeit. Und zwar Seminare, Konferenzen, Aufklärung über die indigene Politik und all das, was wir an Kenntnissen benötigen. Das ist sehr gut, sehr wichtig, vor allem für die Jungen. Denn sie haben diese Zeit nicht erlebt, der verfassungsgebenden Versammlung, also der Vergangenheit und all seiner Errungenschaften. Und fragen die Jungen, wie war das denn, dass diese beiden Artikel der Verfassung von 1988 zustande kamen? Wie funktionierte das mit der Aufsicht, die ausgeübt wurde über die Indigenen und so weiter? Weshalb war es erforderlich, diese Verfassung zu haben und da zu kämpfen für diese beiden Artikel? Also ich sehe, dass auch der Simi eine sehr gute Arbeit macht für uns Indigene. Er ist sehr präsent in den Gemeinden, in Tocantins. Wir versammeln uns ständig, die neuen Völker, und wir reden miteinander. Wir kennen die Wirklichkeit aller anderen. Denn wenn wir ganz alleine dastünden, dann wäre es sehr viel schwieriger. Dann würden wir die Situation der anderen nicht verstehen. Ich lebe, oder mein Territorium ist 60 Kilometer von der Stadt entfernt. Es heißt Lagoa da Confusão. Aber es gibt seitens der Verwandten meiner Mutter eine Gemeinde, die 9 Kilometer von der Stadt entfernt liegt. Aber sie haben dennoch ihre Kultur erhalten. Sie sprechen in ihrer Sprache. Sie feiern ihre Feste. So leben wir. Der Dialog, den wir haben, ich weiß, es hat eine Sitzung, eine Begegnung mit dieser Regierung gegeben, der Regierung Temer. Wir wissen, dass das nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Aber bei Lula wurde der Nationalrat für indigene Politik gegründet. 2015 ist diese zunächst war es ein Ausschuss, eine Kommission, danach wurde es ein Rat, der sich ausgedehnt hat auf sämtliche Regionen in Brasilien. Und da werden die herrschenden Probleme an die Regierung kommuniziert. Wir sind der Auffassung, dass das gut ist. dass wir so repräsentiert sein sollen pro Region und pro Bundesstaat. Wir haben bereits gesagt, dass wir keine Rückschritte erlauben. Nichts, das dem zuwiderläuft, was schon eine Errungenschaft für die Indigenen ist. Es war also eine Begegnung mit der Regierung, um ihnen das klar zu sagen. Wir akzeptieren keine Rückschritte. Wir haben nicht gesagt, der markiert hier oder da oder dort. Ich weiß, die Herausforderungen sind sehr groß für die Jungen. Obwohl wir auch in gewisser Weise es leichter haben als die Älteren, die schon lange gelebt haben, die schon müde sind. Wir sind jung, dynamisch, wir können es auf uns nehmen, auch ermüdende Tätigkeiten, lange Flüge und so weiter zu verkraften. Die Älteren fragen sich, ob ich es wohl schaffe, dorthin zu gelangen. Kann ich reden? Schaffe ich das? Sind wir noch oder wir haben Zweifel, wir Jungen, ob wir das schaffen, während die Älteren diese Zweifel nicht haben. Sie sind selbstsicherer. Aber wir erkennen an, dass wir erstmal diese Praxis, diese Erkenntnisse erwerben müssen. Wenn ich von einer Reise wie diese jetzt hier zurückkehre, dann muss ich alle zusammen einladen von meinem Volk. Ich muss ihnen von allem berichten und ich werde bei dieser Versammlung alles erzählen. Sie müssen mir zuhören und danach werde ich schweigen. Ich darf nichts sagen, auch wenn man gegen mich spricht, wenn man sich mit mir streitet. Erst wenn ich an der Reihe bin, dann kann ich etwas sagen. Das gebührt unserer Tradition. Zuerst zuhören, dann antworten. Das ist so die Regel in der westlichen Welt. Aber das ist nicht unbedingt der Fall bei den Indigenen. Einer spricht und dann melden sich schon alle anderen zu Wort. So, das, so sind wir erzogen worden. Aber ich kann danach noch etwas hinzufügen. Ja, da hast du Glück gehabt, dass ich dich nicht unterbrochen habe. Ich habe also schon die Spielregeln eingehalten. Ja, ich habe also hier am rechten Moment mich eingemischt. Weiß nicht, ob die Frage auf die neue Regierung Temer und wie die Frage der Indigenen heutzutage aussieht, wirklich beantwortet wurde. Möchte jemand noch etwas sagen oder Fragen dazu? Hat es schon Versammlungen gegeben oder wie sieht die Situation aus, Sarah? Ja, ob die Situation sich verschlechtern oder verschlimmern wird unter der Regierung Thema, wir glauben ja. Auch als die PT noch an der Regierung war und sämtliche sozialen Errungenschaften anerkennend, wissen wir doch, dass es nicht so schnell gegangen ist, wie wir es erhofft hatten. Belo Monte wurde während einer PT-Regierung gebaut. Trotz des Widerstandes jahrelang. In der Regierung Thema, ja, ich denke schon, es wird alles schlimmer, sondern denn die BEC 55 wird auch Einschnitte im Haushalt durchsetzen und das wird die Indigenen direkt betreffen. Die Funai erleidet ständig Einbußen in ihrem Haushalt. Sie ist wie eine Schrottorganisation mittlerweile. Wir reden nicht mit ihnen, denken die anderen, und dann ist das auch eine Form, mit den Indigenen Schluss zu machen. Wir glauben, dass die Militarisierung der Funai vorgeschlagen wird, die Indigenen in Mato Grosso do Sul. So haben wir erfahren von den Missionaren des Simi. Die Mobilisierung, die Besetzung von Simi ist geschehen aufgrund dieser Militarisierung. Wir verlieren Rechte und der Gesundheitsminister hat eine Direktive erlassen, wobei er von den 34 Gesundheitsdistrikten in den indigenen Gebieten die Autonomie entzogen hat. Ein Yanomami musste erst einmal eine Autorisierung in Brasilia erwirken, um von A nach B transportiert zu werden. Wir haben also eine Kampagne gestartet von Nord bis Süd, damit der Gesundheitsminister diese Verfügung, diese Direktive zurücknahm. Das ist auch geschehen. Also, die Einschränkung der Rechte im Bereich Gesundheit, die Kriminalisierung der Führungsschichten wächst. Der Repressionsapparat hat eine größere Narrenfreiheit. Wir wissen, dass dies in Mato Grosso do Sul geschieht, leider Gottes, aber es gibt auch andere, Maranhão, Bahia, Amazonas. Aber es sieht so aus, dass das Symbol dieser extremen Gewalt, dieses Völkermords eben der Guarani Kaiowá ist. Wie gehen wir diese Probleme an, wurde gefragt. Und wir merken dadurch, dass die beste Waffe dazu ist, sich zu artikulieren, sich zu äußern. Sie haben verschiedene Organisationen, Wagner hat ja schon davon gesprochen, und auch auf nationaler Ebene und regionaler Ebene die PIBE. Das sind nationale Instanzen, die dazu führen, dass Mobilisierung passiert. Und die Rechte eingeklagt und gewährleistet werden. Aber es gibt auch die internationale Rolle, dass der Finger in die Wunde solcher Probleme gelegt wird. Und ich denke, wir haben da sehr zu danken, vor allem den Deutschen in Europa. Die internationalen Instanzen wie die UNO und andere versuchen ihr Bestes. Und ich glaube, das hilft sozusagen die lokalen Probleme auf internationale Ebenen. Es dauert länger, aber es ist wichtig. Diese Allianzen, auch die internen Allianzen, zum Beispiel das Weltsozialforum, ja. Wir merken dabei, dass die Indigenen sich vernetzen, dass sie sich artikulieren, denn sie wissen, sie erfahren, dass ihre Probleme nicht nur ihre sind, sondern die von viel vielen anderen auch. Wenn eine Quilombola-Bewegung auf regionaler und nationaler Ebene oder die Fischer, die Quilombolas, die traditionellen Völker, die Landarbeiter sich artikulieren auf regionaler Ebene, dann, weil sie zusammen nach Alternativen suchen und sich stark machen, um ihre Rechte einzufordern. Es gibt auch Artikulierungen, wo die SIMI eher engagiert ist. SIMI-BB ist eine große Allianz. Und der Präsident des SIMI nimmt immer diese Angelegenheit, man trägt sie vor auf der alljährlichen Bischofsversammlung. Wir haben die Konferenz der Geistlichen in Brasilien, auch ein Partner, und die Sozialen, die Basisbewegung, CPT, MSPB und so weiter. Menschenrechtszentren, Universitäten und so weiter. Dort suchen wir nach Verbündeten, denn wir wissen, wir sind wenig Missionare, wir sind wenig Menschen, die in der Form arbeiten. Und das ist auch eine Möglichkeit, Kräfte zu bündeln. Auch die Landpastoralen haben sich vor einiger Zeit zusammengeschlossen. Sämtliche Pastoralen und auch andere, SIMI ist auch keine Pastorale. Aber man versammelt sich von Zeit zu Zeit, um eben diese Verbindung zu den Fischern und anderen Pastoralen zu verstärken. Wir wissen, dass wir es alleine nicht schaffen. Von daher diese Zusammenschlüsse. Vor 2 Jahren hat sie zusammen mit der Bischofskonferenz Lateinamerika und anderen kirchlichen Organisationen die Initiative gestartet, um ein Netz für Amazonien zu starten, damit sie in Pan-Amazonien, in den 9 Ländern, zur Verfügung stehen sollte, um all diese Probleme zu behandeln. Wir glauben, dass all diese Initiativen etwas Gutes sind und langsam immer stärker werden in dieser Region. Und ich sehe hier Cobra, 25 Jahre alt. Das ist auch ein Raum für Diskussion und Partizipation. Wir sind zum ersten Mal dabei, aber ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass ihr euch auf diese Art und Weise vernetzt. Vielen Dank. Entschuldigung, dass ich so lange gesprochen habe.
Sarah.
Ja, das ist nicht schlimm, im Gegenteil. Hippen. Dieses Netzwerk, panamazonische Netzwerk, das ist ein kirchliches Netzwerk, ein interkongregationales, internationales Netzwerk. In Tabatinga findet sich der Sitz, Kolumbien, Peru, Brasilien im Dreiländereck. Sehr interessant, was die zu sagen haben, dieses panamerikanische Netzwerk, das die Sichtweise der Basis zu gehören zum Ausdruck bringt. Don Hawk, ich glaube, dass die Brüder Wagner und Armindo eigentlich eher das Wort haben sollten. Also, um es kurz zu machen, die indigene Welt. Stellen wir uns manchmal so vor, als wäre das ganz wunderbar, die perfekte Welt. Natürlich gibt es da auch Probleme und Schwierigkeiten. Das muss man sich bewusst sein. Wenn ich in Cerdapoza unterwegs bin, ich erinnere mich, dort in ein Dorf gekommen zu sein, da habe ich gefragt, welche Probleme habt ihr denn? Auch Pastor Braungart ist hier. Und ich habe dann gesagt, ja, also da gibt es auch viele Probleme. Ne? Manche gehst du da hin und sagst, ja, also natürlich haben wir auch Probleme. Also genau diese Probleme, die jeder Mensch auch hat. Jeder Mensch ist Mensch, der Mensch menschelt überall. Also trotz aller Traditionen, trotz aller Werte, Zeremonien, trotz der Kultur gibt es natürlich auch Probleme in indigenen Gemeinschaften. Ganz normal, das, was man überall an Problemen findet. Da sind die Indigenen nicht anders als die anderen Menschen. Die größte Herausforderung der letzten Jahre, und ich bin seit 2005 im Amazonasgebiet unterwegs und kenne das wirklich aus eigener Anschauung, die Probleme, wie soll ich das sagen? Also wir sind ständig dabei, Brandherde zu löschen. Das ist Feuerwehrarbeit, die wir leisten. Wagner hat gerade darauf hingewiesen, auf einmal ist so ein Land demarkiert, vermessen, aber es gibt keinen Schutz. Also da dringen ständig Goldschürfer, Goldsucher ein. Bei den Yanomami, Armindo hat noch nicht viel darüber gesprochen, aber doch zumindest das schon kurz angerissen. Das ist ein großes Problem. Da fallen Goldschürfer ein, Goldsucher ein. Was die Polizei dann macht oder eben auch gerade nicht macht, ab und zu werden die dann vertrieben. Also es ist unglaublich schwierig, sich zu schützen, obwohl das Land bereits vermessen und abgesteckt ist. Dann die Belastung der Wasserläufe mit Quecksilber, was ja beim Goldwaschen eingesetzt wird. Also ständige Feuerwehrarbeit. Ständig auch bei Legislative, Exekutive und Judikative vorsprechen, immer wieder Druck machen, schauen, wie der Nationalkongress dann die ganzen Entwürfe zur Verfassungsänderung. Das sind mehr als 60 solche Verfassungsänderungen geplant, um einige Grundwerte und Grundfeste der Verfassung von 1988 einzureißen. Also das sind ständige Arbeiten, die wir zu machen haben. Es brennt an allen Ecken. Die Völker des Waldes. Also dann wird auf einmal behauptet, bis 1988 noch kein Land beantragt hat, der wird es nie wieder bekommen. Das ist der sogenannte Marco Temporal. Also furchtbar. Da sind Sachen im Gange, da muss man ständig hinterher sein und aufpassen, dass nicht alles zurückgedreht wird. Bis 1988 wurden die Leute noch so kontrolliert, dass sie nicht mal ohne Erlaubnis der FUNAI, dieser Indianerschutzbehörde, ihr Land verlassen durften. Also unglaublich, was dort immer wieder geschehen ist und bis heute geschieht. Vernetzung ist ein Problem bei uns. Wir müssen ständig die Leute zusammenbekommen. Die Entfernungen sind immens, um sicherzustellen, dass die demarkierten Länder dann auch, Gebiete dann auch geschützt werden. Und in vielen Bereichen ist es so, dass die Demarkation noch aussteht. Aber selbst da, wo diese Ländereien bereits, diese Gebiete bereits abgesteckt sind, ist es nicht möglich, die Indigenen vor Eindringlingen zu schützen. Das braucht man, das weiß jeder Anthropologe. Du kannst nicht zulassen, dass da Leute eindringen und Krankheiten, Alkohol und Ähnliches einschleppen. Manchmal sitzt man erst zusammen, wenn es fast zu spät ist, wenn der Druck so groß geworden ist. Auch gerade die Regierung fühlt sich dann oft sehr unter Druck. Es ist nicht leicht, die Regierung dazu zu zwingen, mit uns an den Verhandlungstisch zu setzen. Die lassen vieles einfach laufen und das läuft gegen uns. Schwierige Situation momentan, die Lage ist vertrackt und wir können jetzt auch uns keine Illusionen hingeben. Die indigenen Völker wissen, dass es schwer wird. Simi und andere Verbündete wissen das ebenso. Das heißt, die Lage ist vertrackt und sehr, sehr schwierig. Ganz herzlichen Dank, Don Hawkey. Armindo, bitte. Vielleicht kannst du noch ein wenig zu den Fragen sagen und ein wenig Antwort geben auf das, was heute Morgen vorgetragen wurde. Bedrohungen, Angriffe, denen wir ausgesetzt sind, kulturell und was unsere Umwelt angeht. Nun, es ist bewiesen, dass diese Angriffe oder auch die Verseuchung der Gewässer dazu führt, dass Kinder krank geboren werden, dass sie schon im Mutterleib geschädigt sind. Das hat es bei uns früher so nicht gegeben. Der weiße Mann, ich werde jetzt keinen Namen nennen und auch keine Organisationen an den Pranger stellen, aber die indigenen Völker, die werden vom Die werden heute wirklich, da gibt es ein Infantizid, also ein Genozid der Kinder. Schwieriges Wort, Infantizid. Schauen wir uns so etwas an. Das ist natürlich toll, so eine Flasche, sieht gut aus, passt Wasser rein, ein Behältnis für Wasser. Und dennoch sind dort chemische Substanzen enthalten. Und so ist es dann auch bei uns. Die Auswirkungen, die negativen Folgen, die bei uns eindringen, auch die Spermien der Menschheit, also dort, also in diesen Zellen ist dann einfach etwas Schlechtes auch angelegt, und das Schlechte in der Gesellschaft, das wird dann von der Gesellschaft so ausgelegt, ja, dass dieses Kind zum Beispiel, das wird dann nicht als Mensch betrachtet, weil es so schwer behindert ist. Dieses Kind soll dann nicht weiterleben, soll nicht noch andere Gemeinschaften krank machen. Und so will man ausmerzen, was eine Gefahr für uns sein könnte. Das so jedenfalls scheint mir, als würde der weiße Mann das so, also Infantizid, ich weiß nicht, ob es dieses Wort auch gibt, aber ihr werdet das wahrscheinlich verstehen, das ist ja ähnlich wie Genozid. Also bei uns gibt es so etwas nicht, dass man Kinder über... Das gibt es einfach nicht. Also die Kinder sind doch... Das sind doch Auswirkungen der Verseuchung unserer Ländereien, unseres Wassers. Die Natur wendet sich gegen uns. Sie zeigt uns, dass die Menschen krank sind, dass das Wasser krank ist. Und dann müssen die Leute von dort weggehen und anderswo sich ansiedeln. Deswegen heißen wir ja Norma. Das heißt Menschen, die auf dem Weg sind und sich nicht gegen die Natur wenden, die immer ohne ein bestimmtes Ziel unterwegs sind, um mit der Natur zu leben und mit ihr zu gehen. Ja, Nomam, die sind auf dem Weg. Und deswegen gehen sie auch, wenn die Weißen Krankheiten bringen und das Wasser verseuchen. Die Indigenen werden oft kriminalisiert, weil sie dort unterwegs sind und also man wirft uns dann vor, wir seien am Sterben unserer Kinder schuld. Aber es ist, wie gesagt, ja eine Folge der Quecksilberverseuchung, der Goldwäscher. Wir wissen nicht, was. Wir wussten gar nicht, was Quecksilber war. Viele Leute sind bereits hoch mit Quecksilber belastet. Das wird in Zukunft noch schwieriger werden, diese Daten, diese Studien, die dort erstellt worden sind, sind auch bei den Vereinten Nationen bereits anhängig und wurden der Berichterstatterin des Ausschusses für indigene Völker bereits übergeben. Also das wollte ich noch mal kurz erläutern, was dort geschieht. Diese schwere Behinderung, die die Kinder davontragen, wenn sie im Mutterleib mit Quecksilber in Kontakt kommen. Ja, ganz herzlichen Dank, Armindo. Das sind schwierige Themen. Denn diese Wirklichkeit lässt sich aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Behinderungen, die ja normal nehmen, das anders war als der weiße Mann. Und das Ganze hat mit den Goldsuchern zu tun oder auch mit den Agrargiften. Das könnten wir tagelang besprechen. Dafür bräuchten wir eine eigene Konferenz, um diese Frage uns mal genauer anzuschauen. Das ist wirklich ein sehr interessantes Phänomen. Interessant, darüber gesprochen zu haben, und wichtig, dass wir das mal angesprochen haben, was das bedeutet. weitere Fragerunde. Ich weiß nicht, ob ihr schon müde seid oder seid ihr glücklich und zufrieden mit allen Antworten. Bitte, ihr habt das Wort.
Da ist die 5-Jahres-Frist genannt worden zum Demarkierungsprozess. Es wird immer wieder gesagt, es würde auch in der Verfassung stehen, aber ich habe es in der Verfassung nicht gefunden. Ah. Mich würde eigentlich mal interessieren, wo steht das eigentlich mit dieser 5-Jahres-Frist? Da muss irgendwie ein Gesetz so als Zusatzgesetz da sein. Aber ich bitte einfach darum, also zu sagen, es steht in der Verfassung, das stimmt nicht. Es bezieht sich möglicherweise durch das Gesetz auf die Verfassung. Das ist das eine. Ich habe noch eine andere Frage, aber später dann.
Später gibt es nicht. Jetzt sofort eine Frage. Es wird nicht mehr später geben, weil wir haben nur noch 12 Minuten und 30 Sekunden. Hans-Peter, che cosa, tá difícil.
Eu gostaria de saber...
Soziale Medien wie WhatsApp, Facebook, ist das für euch von Bedeutung in euren Auseinandersetzungen? Die Völker des Woldes, nutzen die sozialen Medien? Nutzen die Jugendlichen solche Kommunikationsmedien, um sich zu verabreden, um Versammlungen einzuberufen etc.? Gute Frage, ja. Weitere Fragen? Nirsa, bitte. Wagner, zurück in die Dörfer. Das ist interessant von dir gehört zu haben, dass die Jugendlichen doch in ihre Dörfer zurückgehen. Auch wenn sie gut ausgebildet sind in der Stadt. Selbst wenn sie an der Universität waren. Auch diese gemeinsame Linie, die man mit den Altvorderen gefunden hat. Wie leben sie dann als Ärzte oder Lehrer, werden die von der FUNAI bezahlt oder wie sieht das aus? Wir haben auch über die Alkoholabhängigkeit in indigenen Dörfern einen Film gesehen. Ich weiß nicht, ob das im letzten Jahr war, das Alkoholproblem. Dieser Kontakt und diese Perspektivlosigkeit, diese No-Future-Generation, Mutlosigkeit und die Depression, in die viele gestürzt sind, die führen dann auch zum Alkoholmissbrauch und zu zahlreichen Selbstmorden. Also wirklich eine unglaublich traurige Geschichte. Wir haben das hier auch erfahren und in Filmen sehen können. Als ich in Berlin lebte, ich erinnere mich, dass mein Zahnarzt immer sagt, nee, die Indigenen, die haben kein Kariesproblem. Karies ist eigentlich erst aufgetaucht, als sie mit den Weißen in Berührung kamen. Da haben sie den Zucker kennengelernt. Früher hatten Indigene nie Karies, nie kariöse Zähne. Da gab es irgendwelche Heilmittel und ähnliches. Alles, was letztlich auf dieses Zusammentreffen mit der sogenannten Zivilisation zurückzuführen ist, viele der Krankheiten sind darauf zurückzuführen. Bei der lateinamerikanischen Filmwoche, da habe ich einen Film gesehen, der heißt Früher ist die Zeit nie zu Ende gegangen. Da ging es um die Indigenen. Ich muss sagen, dass mich dieser Film sehr beeindruckt hat. Der Regisseur stammt aus Manaus. Homosexualität war eines der Themen unter Indigenen. Und da gab es ein behindertes Mädchen, das wurde begraben damals. Und ich habe es irgendwie, wenn ich es richtig verstanden habe, also die ist behindert geboren, ist eingeschlafen und wachte am nächsten Morgen beerdigt wieder auf. Vielleicht ist das diese Tradition, dass diese Anklage Infantizid, dass behinderte Kinder von den Indigenen beerdigt werden, weil man sie nicht ertragen kann, weil die Natur sie schon so gezeichnet hat. Wie dem auch sei, Facebook, WhatsApp, die Jugendlichen, die in die Dörfer zurückgehen, nachdem sie in der Stadt studiert haben, der Alkoholmissbrauch, lasst uns da nochmal auf die einzelnen Themen eingehen. Die 5 Jahre für die Demarkierung in den Übergangsbestimmungen, also nach dem Artikel 150, da finden sich die Übergangsbestimmungen. Und da findet sich der Artikel 67 der Übergangsbestimmungen, da steht drin, 5 Jahre bleiben der Regierung, um die indigenen Ländereien zu demarkieren. Gehört also nicht zum Korpus, zum eigentlichen Bestand der Verfassung, gehört aber zu den Übergangsbestimmungen im Anhang. Also insofern auch mit Gesetzeskraft. Habt ihr jetzt, ne? Das ist Artikel 67 der Übergangsbestimmungen. Die finden sich nach Artikel 150 am Ende der Verfassung. WhatsApp, Facebook. Das können die Vertreter der indigenen Völker. WhatsApp, Facebook. Nutzt ihr sowas? Und wenn, dann wie? Kurz zur Frage von Newser aus Barra und auch zur Frage Facebook, WhatsApp. Ah, jetzt habe ich die Fragerin wiederentdeckt. Die Älteren sagen immer, nee, das ist doch nicht richtig. Was wollt ihr im Internet? Da guckt ihr euch nur nackte Weiber an, macht das doch weg. Also lasst das mal. Da habe ich gesagt, nein, Oma, so ist das nicht. Wir brauchen das als Arbeitswerkzeug. Meine Großmutter hat es nicht verstanden, die ist gestorben und hat bis zu ihrem Tode nicht begriffen, dass das Internet auch sinnvoll sein kann, dass das man das sinnvoll nutzen kann. Also das Internet ist wirklich ein gutes Instrument, wenn du es zu guten Zwecken einsetzt. Das heißt, bekannt machen, was geschieht, unsere Kultur bekannt machen. Viele Leute meinen, dass wir immer noch so in den Dörfern leben wie vor 500 Jahren. Da werden halt viele Lügen verbreitet und man kann damit schon eine gewisse Gegenöffentlichkeit schaffen. Den Leuten klarzumachen, wie es uns geht, wie wir leben, wer wir sind. Einfach unsere Version, unsere Lage, unsere Situation mal darstellen. Unsere Feste kann man dort sehen, ein Video einstellen und ähnliches. Also sehr viele Dinge sind uns über das Internet gelungen und führen auch dazu, dass in den Schulen unsere Situation bekannt wird, dass sich die Leute mit uns befassen, sich für uns interessieren. Das zurück in die Dörfer, zurück in die Gemeinschaften, also die aus den Städten zurückkommen, gut ausgebildet, die werden meist vom Staat unter Vertrag genommen. Es gibt auch Lehrerausbildung über die staatliche Universität in Tocantins. Die Lehrer arbeiten dann weiter in ihren Schulen und gehen in den Schulferien an die Universität. Tocantins, in Pará, Mato Grosso und anderen Bundesstaaten, Maranhão. Überall sollen Lehrer so ausgebildet werden. 120 Lehramtskandidaten werden da antreten. Dann gibt es aus dem medizinischen Bereich viele, die an Krankenhäusern, Gesundheitsstationen beschäftigt sind, also im öffentlichen Gesundheitssystem. Bei mir ist das auch nicht anders. Ich bewege mich am Wochenende in meinem Dorf und ziehe da auch wieder kurze Hosen und Zehenschlappen an. Also das heißt noch lange nicht, dass ich bloß, weil ich jetzt in der Stadt gewesen bin, ein 2-stöckiges Haus aus Ziegelsteinen bauen werde. Nein, wir sind weiterhin Indigene und das bleiben wir auch. Wir sind ganz normale Leute. Wir leben unser Leben als Indigene weiter. Natürlich gibt es den einen oder anderen, der, wenn er Geld verdient, sich dann bessere Kleidung leisten kann. Aber an sich unterscheiden wir uns nicht. Wir gehen zurück im Juli beispielsweise. Waren wir im Gouverneurspalast. Da war die Prinzessin von Belgien, Maria Christina, Theresa Christina, ich weiß nicht, wie die heißt, bei uns unterwegs, kam zu Besuch. Wir sind dort eingeladen worden, unsere Tänze vorzuführen als folkloristisches Element des Bundesstaates. Wurde dann sogar vom Fernsehen interviewt. gefragt, was ist eigentlich mit den Leuten, die studieren und aus indigenen Gemeinschaften kommen. Denn es gab da eine Verbleibsstudie, was eigentlich aus diesen Studierenden wird. Es gibt die ersten, die bereits von der Universität wieder abgegangen sind. Die sind so alt wie meine Eltern, mein Onkel, meine Tante. Ich bin die zweite Generation derer, der die Universität besucht. Das heißt, die Leute kommen zurück. Es gibt keinen Brain Drain. Die kommen zurück und arbeiten weiterhin in den Gemeinschaften. Alkoholmissbrauch, das ist natürlich auch auf persönliche Schwächen zurückzuführen. Wer es gar nicht mehr erträgt, der stürzt sich in den Alkohol. Der trinkt einen billigen Fusel, einen Zuckerrohrschnaps. Und wir Indigenen, manchmal hört man uns das Ganze auch so eingeflößt, um uns einfach nur lächerlich zu machen, zu Affen zu machen. Schließlich weiß man, dass wir nicht viel vertragen und keine Erfahrung mit Alkohol haben. Man hat uns immer wieder auch vorgeführt. Auch die Bundesuniversität Tocantins hat sich mit dieser Frage befasst. Selbstmord, nur wenige Worte dazu. Wir haben mit unseren Älteren bereits und Altvorderen bereits darüber gesprochen. Wir haben gesagt, nein, redet nicht darüber, wenn ihr im Ausland seid, und redet nicht in öffentlichen Veranstaltungen darüber. Wir haben immer wieder gehört, dass wir die indigenen kranke Kinder umbringen, behinderte Kinder abbringen. Und der Pasche hat gesagt, zu mir hat er gesagt, also das haben wir nicht gemacht. Heute haben wir noch niemanden umgebracht. Auf der anderen Seite muss die Krankheit, eine Krankheit, die unheilbar ist, dann müssen wir eine Möglichkeit finden, diese Krankheit so zu erledigen, dass der Mensch nicht weiter leidet. Also sprich eine Umschreibung von Sterbehilfe oder wie man das auch immer will. Das ist eine Kultur, die wir auch sehr, die wir eher für uns behalten. Das sind Dinge, die die einzelnen Gemeinschaften ausmachen mit sich und wo sie ihre Lösung finden. So viel dazu. Es gibt noch 3-4 Minuten. Armindo wird jetzt das letzte Wort haben. Und wir werden dann noch einmal mit ihm ein Yanomami-Lied singen. Also bevor wir singen und euch ein wenig erzähle, was dieser Gesang bedeutet, möchte ich Facebook, WhatsApp, Internet kurz noch kommentieren. Es sind nur wenige, die WhatsApp nutzen bei uns. Diejenigen, die mit Nichtregierungsorganisationen zusammenarbeiten, hat uns das schon beigebracht. Auch in den Schulen lernen die Kinder damit umzunähen. Ich wusste auch nicht, wie das funktionierte. Und ich wusste zum Beispiel nicht, dass es in Berlin eine Mauer gab. Ich habe mich einfach informiert über Internet und WhatsApp. Das ist einfach eine Quelle für Informationen. Wenn du recherchieren willst, wo gehst du eigentlich hin? Oh, da gab es mal Ost- und Westdeutschland und eine Mauer. Das habe ich erst im Internet lesen können. Also es ist einfach ein nützliches Werkzeug. Sehr hilfreich. Frankreich zum Beispiel war mir nicht geläufig. Vielleicht werde ich auch Frankreich nicht kennenlernen, aber ich konnte mal was lesen über Frankreich. So ist das Internet ein Instrument, die Welt kleiner zu machen. Also man kann sie einfach mal so mit einem Mausklick 6 Kontinente auf einmal kennenlernen, dann auf einmal stellst du es wieder aus und bist doch eigentlich nur zu Hause geblieben. Also hast nur auf einen Knopfdruck einmal die Welt bereist. Das ist wirklich sehr sinnvoll für viele Menschen, für die gesamte Gesellschaft. Jetzt zu dem Gesang, zu dem Lied, was ich gleich singen möchte. Das handelt von der Umwelt, von der Natur. Wir fordern darin einen Geist auf, uns zu schützen, die Umwelt, uns, die Natur, wir sind Teil dieser Natur, zu schützen. Denn wenn man über das Zusammenleben spricht, über die negativen und positiven Ausprägungen des Miteinanders, führt dieser Gesang wie folgt an. Tanz mit uns, komm uns näher. Also wir rufen diesen Geist an, dass er zu uns kommt. Und der Rhythmus, den wir dort gleich hören werden, das ist einfach der Rhythmus, zueinander zu kommen und dann wieder zurückzugehen. haltet Abstand von den Leuten, beschützt einfach nur ihr Umfeld, also zu all das, zu dem sie gehört, ihre Sphäre. Also das ist das, was ich soeben erzählt habe. Das habt ihr soeben noch jetzt einmal gehört in Form eines Liedes. Ständige Verspätungen sind die Regel beim runden Tisch Brasilien. Fangen immer 5 Minuten später an, aber wir hören zumindest pünktlich auf 15.30 Uhr, 15.32 Uhr. Ganz herzlichen Dank. Don Roque, Saracenchissus, Wagner, Katami, Grau Canela und Armindo Góis Melo. Vielen ganz herzlichen Dank für die Offenheit, für die Aufrufe, die ihr an uns lanciert habt. Denn dieser Kampf geht weiter. Und wir stehen euch bei. Wir stehen euch zur Seite. Selbst wenn ihr weit entfernt seid, im Herzen seid ihr uns nah. Wir werden immer zu euch stehen. Ja, wir machen jetzt eine Pause. Ergebnisaustausch, Foren 1 bis 5. Denkt dran, dass es über die Buttons geht. Sucht euch andere Farben, fragt, was ist in eurer Gruppe passiert. Ein informeller Austausch bis etwa 17 Uhr. Ich habe weiterhin viele, viele Fragen. Ich würde gerne ein Seminar nur über Tocantins machen. Wie ihr das ertragt, dass Katja Breu und Siqueira Campos und wie die Politiker alle heißen, wie ihr die ertragen könnt. Na, wie dem auch sei. Soweit bis hierher. Jetzt stellen wir uns kurz im Kreis auf und tanzen noch ein wenig mit Wagner und Armindo.
Vamos lá. Versendung Círculo, eu acho.
Stellt euch bitte im Kreis auf. Stühle können wir einfach mal stehen lassen. Heute Abend gibt es ja noch ein bisschen Tanz. Ich habe ja noch einen Button. Ich weiß nicht, ob hier jeder schon einen genommen hat. Ein Button für den Austausch mit den anderen Gruppen, den Ergebnisaustausch. Ich weiß nicht, wer den Gesang anstimmen wird. Armindo, Wagner. Erst ich, dann mein Verwandter. Ich mache das mal wie bei uns auf dem Dorfe. Immer die Frauen zwischen die Männer, möglichst abwechselnd. Ein Ringelrein, Männlein, Weiblein. Es gibt zu wenig Männer hier. Ich weiß nicht, ob ihr das schafft, aber versucht das mal. Versucht einfach mal mitzumachen, meine Bewegung mitzumachen. Kannst weitergehen, ja.
Haya propure, haya propure, ya roturiri, haya propure, haya propure, haya propure, ya roturiri, haya propure, haya propure. Haya propure, ya roturiri, haya propure, haya propure. Haya propure, ya roturiri, haya propure, haya propure. Cho, 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 cho. Cho, 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 cho. Haya propure, haya propure. Haya propure, ya roturiri, haya propure, haya propure.
Agora o meu vai ser diferente. Todo mundo tem que me seguir e até fazer esse formado de novo. Todo mundo tem que me seguir para a gente formar uma fila. Atrás todo mundo tem que seguir. Formar de novo do jeito que estava. Esse tipo de anúncio, ou se não, pedir a todos a seguir o único caminho. Ela não tem que pensamento, não tem que diferente, mas pensamento única e tendo único caminho. Por isso, esses venha todo mundo. Não se sente estranho. Esse é o caminho. Esse anúncio diz assim. É por isso que fizemos isso. Porque estamos tratando de objetivo só.
Sim.
Gente, foi maravilhoso trabalhar com vocês hoje à tarde, mas esse trabalho foi muito bem apoiado por nossas duas pessoas muito especiais. Vamos dar uma salva de palmas para Martin Henschel, para Sarita Brandt. Eu acho que vocês têm agora também fazer uma dança para a gente lá fora, tá? Combinado. Muito obrigada e um bom intervalo para vocês.